Herzlich willkommen an alle, die ich heute zum ersten Mal sehe. Herzlich willkommen oder an die Leute, die zu Hause zuschauen. Ich hoffe, das klappt. Zwischendurch gibt es Schwierigkeiten, aber trotzdem danke an die Technik, die das immer wieder versucht zu arrangieren. Und ja, David, danke für die Story. Manchmal denke ich so, wenn wir als Eltern so strange sind, warum unsere Kinder uns nachmachen. Auf der anderen Seite zeigt das mir, dass wir als Eltern durchaus Dinge machen müssen, um den Kindern auch mal das Unmögliche zu zeigen. Ja, gut, dass du bewahrt worden bist, dass die Familie, die bei Rastatt umgekommen ist, oder beziehungsweise mit dem Unfall, das sind unsere Geschwister, unsere Glaubensgeschwister. Und man fragt sich, wie kann das sein? Die waren auf einem Einsatz, auf einer Freizeit, die kommen wieder und dann belohnt Gott sie mit einem Crash. Ja, das ist oft nicht zu verstehen und eigentlich eine wunderbare Geschichte, auch David mit eurer Familie, dass ihr ans Ziel gekommen seid. Und darum geht es heute. Ja, wir betrachten uns ein Kapitel aus dem Petrusbrief, wo es genau darum geht. Petrus, der das ja, in den 60ern nach Christi geschrieben hat, ein Bibeltext, ein Abschnitt, der uns als Nachfolger Christi aufruft, durchzuhalten. Denn was sind wir? Er beschreibt das als Fremdlinge. Ja, Fremdkörper, wir gehören gar nicht hierhin. Es ist nichtsdestotrotz ein Trost- und Erbauungsbrief. Ja, beginnt 1. Petrus. Und er adressiert das an die Fremdlinge erstmal lokal, ja, die verfolgt sind, die ihren Heimatort wechseln müssen. Aber auch ganz klar an uns Christen heute, denn wenn wir das leben, was sich Jesus ausgedacht hat, dann sind wir immer Fremdlinge und wir wissen längst nicht, was uns auf dieser Reise erwartet. Es handelt sich thematisch um den Glaubenswandel, unsere Hoffnung, was ist unser Ziel, unser Erbe, wo wollen wir als Christen hin? Letztendlich bis zur Verherrlichung, die wir als treue Nachfolger Jesu Christi erhalten und dass wir dieses Ziel erreichen. Und es ist völlig unverdient, nämlich er beschreibt das als Geschenk und als Ergebnis auf Jesu Tat, nämlich sein Sterben am Kreuz. Und nicht zu vergessen, der Hauptpunkt, die Auferstehung, ein absolutes Novum in der Geschichte der Menschheit. Und Kapitel 1 beschreibt einen Zustand, eine Situation, ja, gerade weil er den Begriff Fremdlinge nutzt, er beschreibt eine Situation, einen Zustand, der eingetreten ist, nachdem etwas passiert ist. Ich werde hoffentlich ganz klar darauf eingehen können, ich hoffe, ihr vergesst die Punkte nicht. Und ich will es einfach zusammenfassen, wir haben keine PowerPoint heute, also wirklich zwei Punkte, die ihr euch merken solltet. Warum wurden die Menschen, die Petrus hier anschreibt, Fremdlinge? Und der zweite Punkt ist, was unterscheidet letztendlich dann diese Person und uns Christen, dich und mich, die wir Jesus nachfolgen, von der anderen Gruppe, ich nenne sie mal, die das Heimrecht haben oder die halt keine Fremdlinge sind. Ich werde den längeren Abschnitt lesen aus 1. Petrus, das ist die Schlachterübersetzung, von Vers 1 bis Vers 12 und dann kurz drüber reden. Petrus, der Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien, die auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt, an ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht, und über ihn werdet ihr euch jubeln freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben, Sie haben nachgeforscht, auf welche und auf was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten zuvor bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde. Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehrten. Kurz zusammengefasst, ein Lob, ein Dank erstmal an den, der das Ganze ins Leben gerufen hat, an Gott, unseren Vater. Durch seine Barmherzigkeit, sein Mitleid, sein Verlangen, uns elende, arme, kaputte Menschen zu retten und uns Menschen zu helfen, hat er Hoffnung geschenkt. Er beschreibt das hier deutlich, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Ich habe mich gefragt, was ist denn eine tote Hoffnung? Was ist eine tote Hoffnung? Ich meine, für die, die Sport machen, fällt mir sofort was an. Ich würde sagen, ich habe die Hoffnung, dass Schalke nächstes Jahr Meister wird. Dann kann man getrost sagen, das höre ich raus, es ist eine tote Hoffnung. Jetzt ohne jemanden nachzutreten, ich bin selber Dortmund-Fan, aber im Geistlichen, was ist eine tote Hoffnung? Eine tote Hoffnung ist, man an irgendetwas, was absolut unrealistisch ist. Es wird eher nicht in Erfüllung treten. Ganz simpel, aber wir haben eine lebendige Hoffnung, denn wir sind wiedergeboren. Alles aufgrund Jesu Auferstehung. Nämlich erst durch diese Auferstehung können wir Menschen überhaupt gerettet werden, und zwar durch Glauben. Wir müssen es glauben, und zwar nur durch Glauben. Und das ist interessant, denn der Vers 8, der gilt auch für uns. Wir haben Jesus nicht gesehen, wir sehen ihn aktuell nirgendwo, aber wir werden ihn sehen. Es ist eine Glaubenssache, die wir annehmen müssen. Dieser Jesus, auch Kapitel 1, der vor Grundlegung der Welt ersehen ist, als Werkzeug, quasi als Barmherzigkeit in Person, war Jesus der Schlüssel für deine und meine Rettung. Denn wir wissen, dass jede Tat, egal wie klein sie ist, die kostet irgendwas. Und je größer eine Tat ist, die man macht, und in dem Fall hat Gott seinen Sohn geschickt, um für alle Menschen das Opferlamm zu sein. Und ich habe mal nachgeschaut, wie viele Menschen seit Beginn der Menschheit, und die Evolutionswissenschaftler, die beschäftigen sich mit mit der Trennung ab dem Homo sapiens etc., will ich gar nicht drauf lange stehen bleiben. Aber ab dem Zeitpunkt, wo der erste Mensch kategorisiert wurde, wir wissen aus der Bibel Adam und Eva bis heute, was schätzt ihr, wie viele Menschen haben diese Erde betreten? Einfach mal eine Zahl ins Blaue. 80 Milliarden, das ist eine sehr gute Zahl. Ja, man schätzt knapp 100 Milliarden. Also man ist nicht ganz sicher, aber aktuell leben hier 7 Milliarden, vielleicht erreichen wir bald die 8 Milliarden. Und man sagt, dass ungefähr 2% aller Menschen lebten vor Jesu Geburt. Ungefähr 2%. Das heißt, der Rest ist mit der Glaubensbotschaft von Jesus de facto erreicht. Ja, was heißt erreicht? Es liegt an uns, ob wir unseren Missionsbefehl wahrnehmen. Aber als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Das heißt, alle 100 Milliarden Menschen mit ihren 24 Stunden mal die Lebenszeit, mit ihren Sünden, die sie in den 16 Stunden ihres wachen Daseins verbringen, für diese Menschen hat Jesus bezahlt. Das ist eine Riesentat, und diese Tat kostet. Und diese Tat war es Gott wert, seinen Sohn zu opfern, als Person, wirklich als Barmherzigkeit in Person. Und eben dieser Jesus, an den Petrus hier vorstellt, der macht dich und mich zu Fremdlingen. Und ich weiß nicht, ob das erstmal ein Benefit ist oder erstmal ein Segen, ein Fremdling zu sein. Ich habe mal versucht, einfach ohne jetzt großartig online zu schauen, was verstehe ich persönlich unter Fremdling, und vielleicht tauchen bei euch im Gedanken auch ein paar Begriffe auf. Was macht einen Fremdling aus? Und ich würde ein paar Punkte einfach mal aufzählen, dass man das sich so ein bisschen vorstellt, und würde auch gerne bitten, dass der Nono, mein kleiner Sohnemann, einfach mal zuschaut, denn es kommt nachher noch ein Beispiel von ihm und ich möchte, dass du es nicht verpasst. Danke dir. Ein Fremdling ist jemand, der nicht von hier ist. Ein Fremdling ist jemand, der woanders zu Hause ist, zwangsläufig. Jemand, der egal was er macht, ganz genau weiß, dass es keinen dauerhaften Wert hat, zu viel in den aktuellen Zeitraum zu investieren, denn es wird einen Abbruch geben, einen Abschied. Fremdlinge sind unter anderem Durchreisende. Fremdlinge sind Menschen, die Spuren hinterlassen. Fremdlinge fallen auf. Und was mir persönlich gefällt, und ein Fremdling ist jemand, der ein echtes Zuhause hat, aber aktuell nicht dort sein kann. Und Petrus beschreibt, dass Jesus der Grund, der Ursprung unseres Fremdlingsstatus ist, wenn wir denn Jesus angenommen haben. Und in der Regel ist das so, dass jeder, so ist das zumindest beim Sport, der zu Hause auftritt, einen Wettkampf zu Hause vor seinen Freunden, vor seinen Fans hat, einen Heimvorteil hat. Es ist ganz offensichtlich, man kennt die Kultur, man kennt die Gegebenheit, die Sprache, man kennt die Straßen, die lokalen Örtlichkeiten. Also man ist einfach zu Hause sicherer und hat gegenüber den Fremden einen enormen Vorteil. Im Grunde genommen ist ein Fremdling etwas Nachteiliges. Und ich möchte gerne den zweiten Abschnitt aus dem ersten Kapitel weiterlesen, dass wir den gesamten ersten Kapitel einmal haben. Ab Vers 13 bis 25. Darum, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen, von den Vater überlieferten Wandeln, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle Herrlichkeit des Menschen wie die Blume des Grases. Das Gras ist verdorrt und seine Blume abgefallen. Aber das Wort des Herrn bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches euch als Evangelium verkündet worden ist. Wie ich schon sagte, dieser Abschnitt, eine Ermutigung, einen Trost durchzuhalten und zu zeigen, wie wir als Christen ganz praktisch leben, einen Glaubenswandel vollführen können, der sich durch alle Bereiche unseres Lebens zieht, nicht nur von Montag bis Samstag, nicht nur Sonntag, sondern komplett 7x24. Und Petrus spricht die Gesinnung an. Das ist eine Gesinnung, ja, wie beschreibe ich das? Eine Denkweise, eine Lebenseinstellung, eine Grundlage für all mein Handeln, für all mein Tun, das ich mache, das mich motiviert, irgendwas zu tun. Und die erst möglich wird, da sich Jesus uns gezeigt hat. In einfachen Worten, weil Jesus auf diese Erde kam und dich und mich zu einem neuen Leben gemacht hat, zu einem neuen Menschen, zu einer neuen Kreatur, können wir erst diese Denkweise überhaupt nutzen. Es ist nicht möglich, als verlorener Mensch, als jemand, der Jesus nicht kennt, es ist unmöglich, das zu verstehen. Und das ist jetzt keine negative Abtrennung in dem Sinne. Nein, es ist nicht möglich. Das ist ganz klar. Wenn jemand tot ist, versteht er auch nicht, was ein anderer zu ihm spricht. Wenn jemand lebendig ist, kann man zu diesem Menschen reden. Und Gott schenkt es uns. Es ist nicht unser Verdienst. Und da ist genau der Unterschied. Wir haben es nicht verdient. Wir haben es hier als Gemeinde Marienheide auch nicht verdient, dass wir es ergriffen haben, sondern Gott hat es getan, als wir noch Sünder waren. Erinnert ihr euch an die 2%, die gelebt haben? Ich weiß nicht, wie viel 2% von 1 Milliarde Menschen sind. Dafür reicht mein Abitur, Fachabi nicht mehr aus. Aber ein Bruchteil der Menschen hat gelebt, als Jesus gestorben ist, für die, ich sag mal, 980 da, oder wie viel haben wir das? 90, 99 Milliarden, keine Ahnung. Für einen Bruchteil hat schon gelebt, für den Rest ist Gott im Voraus gestorben. Eine Investition, und von denen er nicht weiß, ob du und ich die überhaupt annehmen werden, wissen es nicht. Also ich weiß es persönlich, Gott hat sie mir geschenkt. Und deshalb darf ich hier stehen und dir das versuchen, einfach mitzugeben. Mit einfachen Worten, wenn du ein Fremdling bist, denkst du oder kannst du erst anders denken als ein Einheimischer, als jemand, der dort zu Hause ist. Es ist automatisch. Wenn ich irgendwo fremd bin, und so wie David die Geschichte nochmal da in Kroatien, du sagtest, du bist der Einzige, der da hochfährt. Ganz einfach, die Einheimischen kennen den Weg und die würden niemals da hochfahren. David ist ein Fremdling, er probiert es einfach. Er denkt ganz anders und auch mit einer Absicht, er will irgendwo hin. Ja, danke für das super Beispiel heute. Er will irgendwo hin, er will zu einem Ziel. Er will nicht da oben seinen Urlaub verbringen auf der Schlucht, an der Kante, wo man sein Zelt nicht aufbauen kann. Er will zum Ziel, er ist ein Durchreisender. Und Petrus beschreibt uns den Begriff der Gnade und den kannst du übersetzen mit Errettung. Ein Geschenk, etwas, was Gott uns gegeben hat und das letztendlich unsere Errettung ist. Und in Vers 10 sagt er, es wurde den alten Propheten im Alten Testament, also sprich tausende Jahre vor uns, die Propheten, die lebten, was ich, 1000, 1500 vor Christi, die das vorhergesagt haben, was wir jetzt knapp 3.500 Jahre später leibhaftig erfahren dürfen, dass Gott heute noch Gemeinde baut, dass Gott heute Menschen zu sich ruft, Menschen frei macht. Und ich weiß nicht, wer diese WhatsApp-Nachricht von David gestern gehört hat, wie der Missionar in Argentinien sich bedankt hat, dass er am Leben geblieben ist, dass er ein Zeugnis sein durfte, trotz Machetenattacken, trotz Schüsse auf sein Auto, trotz eines Überfalls. Er hat einen Freispruch erhalten und er ist Gott dankbar. Und ich habe aus der ganzen Nachricht nicht eine einzige Sache rausgehört, dass er auf seine Nachsteller, auf seine potenziellen Mörder sauer ist, dass er denen irgendwie was nachhängt oder frustriert ist. Ganz im Gegenteil, er hat sogar Kraft, diese Menschen ins Gebet vor Gott zu stellen. Was ist das für ein Akt, der das möglich macht? Deswegen sage ich nochmal, es ist nicht unsere natürliche Denkweise. Denn ganz klar, wenn einer mir Unrecht tut, dann ist der erste Impuls, ich muss mich rächen. Also, oder wenn mich einer frech anmacht oder mir die Vorfahrt klaut, da hat jeder eine Hupe. Jeder weiß im Auto, wo seine Hupe ist, oder? Interessant, oder? Also bevor ich irgendwas sage, hat mein Muskel das erkannt, wo er drücken muss. Und der Weg dahin ist so schnell, dass bevor ich denken kann, hupe ich schon. Manchmal voll unangenehm. Und einmal habe ich in meiner Zeit eine Situation gehabt, wo ich voll sauer war. Und der andere zeigt mir den Mittelfinger und dann halte ich neben den an und ich gucke, das ist der Typ, mit dem ich jede Woche Sonntag Fußball spiele. Voll peinlich. Und ich bin froh, dass ich ihm nicht den Mittelfinger gezeigt habe. Das wäre dann richtig mies. Ja, aber das sind Dinge, die uns natürlich sofort ergreifen und an denen wir arbeiten müssen, keine Frage. Aber die Denkweise, der Grund, dass wir überhaupt uns ändern können, kommt nur von Jesus. Und solange wir auf dieser Durchreise sind, tut das weh. Wir lernen aus Fehlern, wir müssen Korrektur annehmen. Aber erst, weil wir wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung, können wir erst lebendig agieren, weil Jesus uns schenkt. Erinnert euch an den Vers, wo jemand Jesus nachfolgen wollte im Neuen Testament. Aber er sagte, Jesus, ich muss erst noch kurz das erledigen oder ich muss das tun. Und dann sagt Jesus zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben. Die Menschen, die Jesus nicht haben, sind tot. Lass die Toten sich um die toten Dinge kümmern. Du bist lebendig, wenn du mir nachfolgen bist, kümmere dich um die lebendigen Dinge, die Ewigkeitswert haben. Das ist ein Aufruf. Nicht nur, wie gesagt, zwischen Montag und Samstag oder auch nicht nur Sonntag oder nicht nur Sonntagmorgen zwischen 10:30 und 1. Nein, der gesamte Lebenswandel. Und jeder kennt seinen Bereich zu Hause am besten. Jeder weiß ganz genau, wo er sofort reagiert, wenn ein Anruf kommt. Jeder weiß ganz genau, wie viel Zeit er für irgendwas investiert. Das muss ich gar nicht sagen. Das wird der Heilige Geist dir ganz klar zeigen, wenn du bereit bist, ihm nachzufolgen. Und da, wo es weh tut. Und ich beschäftige mich gerne mit der Natur, mit dem Wald. Ich bin gerne draußen. Und was ich gemerkt habe, immer wenn ein wichtiges Projekt ansteht, wenn eine wichtige Sache ansteht, wo Gott mir ganz klar zeigt, ich müsste da eigentlich dienen oder anpacken, kommt sofort ein Angebot, wo ich wirklich noch Brennholz holen kann. Oder kommt sofort ein Angebot, wo jemand noch einen Fußballspieler sucht. Immer dann, wenn man wirklich Gott dienen möchte, kommt eine Gelegenheit, wo man auch ganz klar sagen kann, ich habe auch eine Alternative. Es ist interessant, ich weiß nicht, wie es bei euch so ist, in meinem Leben habe ich das erfahren und immer noch, dass genau dann der Kampf losgeht, will ich die Toten begraben oder will ich mich mit den lebendigen Dingen beschäftigen. Fremdlinge, wir als Gottes Kinder gehören nicht in diese Welt, ganz einfach, weil unser Vater auch nicht von dieser Welt ist. Ist ganz logisch. Deshalb ist auch die Gemeinde, die Petrus hier ermutigt, verfolgt worden. Ganz logisch, die gehören da gar nicht hin. Das ist ein Fremdkörper, ein Virus, der ausgerottet wird. Im Laufe der ganzen Christengeschichte werden Christen verfolgt. Das wird auch so sein, bis Jesus wiederkommt. Denn Jesus war nicht von dieser Welt. Johannes 17 beschreibt das. Und dementsprechend sind wir als seine Kinder auch nicht von dieser Welt. Wir vergessen das, deswegen muss Petrus schon mal eine Erinnerung schreiben, einen Trost schreiben, eine Ermutigung, einen Aufruf, dass wir, egal wie schön wir es haben, mit allen Einrichtungen, die wir genießen dürfen, mit allen der schönen Dingen des Lebens, wie Urlaub, ein schönes Haus, ein perfekt geschnittener Gartenrasen, all diese Dinge dürfen wir genießen, aber die sind für den Abbruch bestimmt. Und das dürfen wir nicht vergessen. Und die Frage, die ich dir persönlich einfach mitgeben möchte, merkt dein Nachbar, merken deine Freunde, merken deine Eltern, merken deine Kinder, dass du ein Durchreisender bist? Merken die das? Oder ist das Gesprächsthema in unseren Kreisen, in meiner Familie, über die Dinge, die uns hier auf der Erde annehmlich sind? Über was reden wir, über was denken wir nach, in welche Dinge planen wir oder investieren wir, wo andere mitreden können und uns Tipps geben, wo wir uns noch mehr festigen können. Es ist keine Kritik in dem Sinne, weil ich spreche in erster Linie mich als Leiter unserer kleinen Familie an. Was nehmen unsere Kids von mir als Vater mit? Die Bibel beschreibt das sogar noch deutlicher, die sagt, wir sind heilige Fremdlinge. Weil Gott heilig ist, sollen auch wir heilig sein. Ist kein Begriff, der oft in Comic dargestellt wird mit einem Heiligenschein. Nein, das sind Attribute. Gottes Eigenschaften, die in uns als wiedergeborene Menschen reingelegt worden sind. Durch diese Dinge haben wir überhaupt die Kraft, uns abzugrenzen, abzutrennen. Nicht, weil wir was Besseres sind, sondern weil wir eine Aufgabe haben. Wir sollen Licht sein, wir sollen das Salz sein. Menschen sollen erkennen, dass das, was wir machen, temporär nützlich ist, temporär gut ist. Und Kapitel 2 sagt sogar, Geliebte, führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo solche als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tage der Heimsuchung. Nichts anderes, dass die Dinge, die du machst, gut sein sollen, keine Frage, ordentlich, nützlich, mit einem Zweck, dass Menschen um dich herum dich nicht bewundern, was für einen schönen Rasenschnitt du hast, sondern dich bewundern sollen, wem das alles gehört, wie viel dir das wert ist und dass die Menschen durch deine guten Taten, also Dinge, die Gott am Ende groß machen lassen, egal was du tust, am Ende muss Gott als dein Motivator rauskommen, dass diese Menschen sich für Gott entscheiden und am Tage, wenn es zur Ewigkeit, zum Antritt der Ewigkeit ist, dass du Menschen wiedererkennst, Menschen wiederfindest, die aufgrund deiner guten Werke ebenfalls die Ewigkeit erleben dürfen. Also es ist eigentlich ein Vorrecht, auf der anderen Seite eine große Bürde, die wir als Christen haben, so zu leben, dass Menschen durch unsere Taten, nicht nur dem, was wir erzählen oder was wir möchten, was wir vorhaben, was wir planen, was wir erlebt haben, durch das, was wir für Gott tun, zu ihm finden. Und wir sollen unser Leben führen in Furcht, ja, nicht zu verwechseln mit Ängstlichkeit, nicht zu verwechseln mit Schiss haben vor Strafe, denn wir wissen, die Bibel sagt das, die Liebe, in der Liebe ist keine Angst. Furcht, eine Art Ehrfurcht, eine Erkenntnis, und wir wissen, dass aus dem Munde des Herrn kommt Erkenntnis, weil die Furcht des Herrn schafft Erkenntnis, ist der Anfang von Weisheit, ja, wie wir leben sollen, alles, was Gott sagt. Und diese Dinge kommen aus dem Wort Gottes. Woher kommt das Wort Gottes? Gott hat das auf die Erde gesandt, Johannes 1. Das Wort wurde Fleisch. Jesus Christus als die Absicht Gottes, als die Rede Gottes kommt auf die Erde und lebt sich selber, stirbt und aufersteht. Meine Frage an dich, beschäftigst du dich mit Jesus? Dann wirst du automatisch zu einem Fremdling. Das wird ganz schnell offensichtlich. Denn Jesus, hatte ich schon gesagt, war nicht von dieser Welt. Vers 18, er setzt es voraus, denn ihr wisst ja, es ist nichts Neues, ihr wisst ja, halte dich daran fest, greif das dir nochmal vor oder führ es dir vor Augen, du weißt ja. Eine Erinnerung, eine positive Ermutigung. Du bist ein Fremdling, halte durch, denn deine Durchreise, dein Ziel ist vor Augen, es ist bezahlt. Du hast dafür nichts machen brauchen, es ist schon im Voraus bezahlt, halte durch. Und es ist bezahlt nicht mit Materialien, wie so ein Urlaub, der kostet richtig Geld. Trotzdem packen wir die Sachen, wir sind nicht sauer, dass wir so viele Sachen packen müssen und so viel Aufwand. Nein, wir freuen uns doch auf den Urlaub. Klar, die Rückreise ist ein bisschen was anderes, wir freuen uns natürlich nicht auf zu Hause, aber wir sind trotzdem dankbar oder können dankbar zurückschauen auf einen Urlaub. Aber diese Sache, diese Reise, um die es geht, die ist bezahlt mit kostbarem Blut. Und das ist das Entscheidende. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott uns seinen Sohn und er bezahlt für alle Milliarden Menschen, die danach noch leben werden und gelebt haben. Es ist mit Gold und Silber nicht zu bezahlen. Jesu Blut hat dich und mich freigemacht. Und gleichzeitig zu Fremdlingen auf dieser Welt. Zu einem Nachteil auf dieser Welt. Wir haben kein Recht, hier auf dieser Erde irgendwas in Anspruch zu nehmen und uns für uns festzuhalten. Denn unser Bürgerrecht, sagt die Bibel ganz klar, ist im Himmel. Da haben wir unser Recht. Es wartet drauf. Jesus bereitet höchstpersönlich Wohnungen vor. Ja, stellt euch vor, ihr müsst nie wieder tapezieren, nie wieder streichen, gar nichts. Es ist alles vorbereitet. Gott aber hat seine Liebe zu uns darin erwiesen, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Und eine Sache, die ich von einem, ja, meinem persönlichen Vorbild, einem Prediger übernommen habe, die mir sehr gut gefallen hat. Du kannst erkennen, gute Dinge werden bezahlt im Voraus, schlechte Dinge bezahlst du im Nachgang. Ja, hat mir sehr gut gefallen, vielleicht gefällt es euch genauso. Die guten Dinge bezahlst du im Voraus. Ein Urlaub, machst eine Anzahlung, du gehst in Vorleistung. Die schlechten Dinge, die genießt du und dann kommt die blöde Rechnung. Das ist meistens zu spät, denn die Rechnung ist offen. Kinder, ganz gut merken. Alles, was man macht, muss bezahlt werden. Alles, was kaputt geht, müssen die Eltern im Nachgang bezahlen. Da kommt ein Schein von der Versicherung, von einem Nachbar, der seine Scheibe ersetzt haben möchte. Alles im Leben muss irgendwo bezahlt werden. Es gibt nichts, was einfach offen bleibt. Und Petrus spricht zum Ende des Kapitels auch die Liebe an, was für mich sehr interessant ist. von einer ungeheuchelten Bruderliebe. Also eine Liebe, die uns zu Brüdern macht, zu Geschwistern, zu einer Vereinigung, ungeheuchelt. Auch erstaunlich ist, was ist das Erkennungsmerkmal von Jesu Nachfolgern? Genau. Daran werden man euch erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und ich weiß nicht, wer von euch Geschwister habt. Dieses Beispiel nutze ich öfter hier in der Predigt. Tut mir leid, wenn es Wiederholung ist. Geschwister sind nervig. Geschwister sind furchtbar anstrengend. Es sei denn, man hat eine gute Idee und die spielen mit einem. Aber weh, man muss mit anderen spielen. Es ist furchtbar nervig. Und ich weiß, wir haben mit meiner Frau 3 Mädels und einen Junge. Und der Junge sagte irgendwann: Papa, warum hat Gott mich eigentlich nicht als ein Mädchen erschaffen? Mit mir will keiner toben, mit mir will keiner kämpfen. Ich will eigentlich lieber ein Mädchen sein. Und dann haben wir lange hin und her gesprochen und ich bin sicher, er hat das verstanden. Und ich hoffe, dass er irgendwann eines Tages auch an dieser Kanzel stehen wird und weiß, warum Gott ihn als Junge erschaffen hat. Die Liebe ist ein Erkennungsmerkmal und gerade weil Gott uns die Liebe gegeben hat, können wir diese Liebe weitergeben. Du kannst nichts weitergeben, was du nicht hast. Es funktioniert nicht. Und Liebe, aus Korinther 13, wir wissen das, die Liebe sucht nicht ihren Vorteil. Wenn wir hier zur Gemeinde kommen, habe ich manchmal schon ein schlechtes Gefühl, dass du einen Platz reservierst und du weißt, ein anderer kommt hier nicht hin. Ja, das ist, kann man natürlich sagen, ja, okay, ich bin so gütig, ich lasse andere hier hinkommen, ich schlafe zu Hause lieber aus, aber dann blockiere ich den Platz nicht. Ja, das kann auch falsche Liebe sein, falsche Demut. Aber Liebe, die gräbt nicht aus, die Liebe, die trägt nicht nach, die Liebe, die verzeiht. Und ich, gerade in unserer Gemeinde, wir sind jetzt nicht viele Leute, wir haben viele Interessen, wir haben viele Ansichten, sehr viele Charaktere, aber wir sollen uns ungeheuchelt lieben. Und daran erkennt die Welt, dass wir neue Menschen sind. Vers 22 sagt, beharrlich und ausdauernd. Also nicht nur eine Woche lang und dann ist wieder gut. Ausdauernd. Und ausdauernd, ich weiß nicht, jeder, der Sport macht, der weiß, Kondition kommt durch Training. Es muss immer wieder geübt werden. Es ist furchtbar nervig, die ganze Woche zu trainieren. Aber wenn du am Sonntag ein Spiel gewinnst, dann weißt du, es hat sich gelohnt, weil der andere faul war, der andere hat nicht trainiert. Und es ist immer eine große Freude, den anderen auszustechen. Aus sportlicher Sicht keine Frage, man muss fair bleiben. Aber ich habe das Training ganz schnell sein gelassen, als ich weiß, ich kann die Sonntagsspiele nicht mehr machen. Es macht keinen Sinn, trainieren für etwas, was man nie macht. Es ist Zeitverschwendung. Genauso ist es Zeitverschwendung, an Wettkampf teilzunehmen, wo du weißt, du fährst zu einem Bezirksliga-Teilnehmer im Testspiel, du bist aber Kreisligist. Es macht keinen Sinn, du verlierst, du weißt es. Aber die anderen trainieren einfach ihr Stellungsspiel mit einem schwachen Gegner. Das frustriert ungemein. Aber wir wissen, dass wir unsere Kraft nicht von uns selber kriegen, sondern es ist Training durch Gottes Wort, Training durch Gemeinschaft. Und es liegt an dir, wie viel trainierst du. Es ist ganz logisch. Wie viel trainierst du, um Erfolg zu haben? Geistlichen Erfolg. Gute Taten kosten Überwindung. Und auch mal jemanden abzusagen, der Spaß haben will, und statt lieber zur Bibelstunde oder zur Gemeindestunde zu gehen, das ist Überwindung, das kommt durch Training. Und es ist mühsam, weil jeder Mensch von uns individuell ist. Aber Jesus ist für jeden, der hier sitzt, gestorben. Und Petrus beschreibt das, wenn wir weiterlesen im Petrusbrief, Jesus ist der Eckstein und wir sind um ihn herum gebaut. Er ist die Ausrichtung, die Referenz, wo es hingeht. Und er nutzt dich und mich als lebendige Steine drauf aufzubauen. Und ich weiß nicht, wer von euch ein Haus gebaut hat. Es muss einen Bauleiter geben. Das wird sehr interessant, wenn alle zur Baustelle kommen und man will ein Dach denken. Und der eine fängt da an, der andere deckt da ein Dach und der andere hier und der andere macht den Giebel. Der andere flext schon mal die ersten Tonscheiben zurecht. Das kann nicht funktionieren. Es muss einen Bauleiter geben. Und alle müssen wirklich gucken, wo geht's lang. Und Jesus ist unsere Referenz. Und ich habe auch nachgedacht, stell dir vor, ihr baut ein Haus und der Bauleiter sagt, hör mal, aber wenn ihr kommt, jeder bringt einen Stein mit, weil ich muss fertig werden heute, jeder bringt seine Steine mit und einer baut mit seinen Steinen, der andere mit den Quarzsteinen, der andere mit den Kalksteinen, mit dem Sandstein, der andere sagt, hör mal, ich habe hier so kleine Kieselsteine, die schütten wir einfach auf und das wird schon. Nein, wir müssen es von Jesus formen lassen, denn jeder von uns ist ein Stein, ja, absolut richtig, aber ein anderer Stein und das muss manchmal passend gemacht werden. Und manchmal denkt man, man wird vorne, direkt über den Eingang ist man so der Eingangsgiebel, wenn man ins Dorf fährt, dann will man mich sehen. Nein, und man ist vielleicht hinten das Fundament am Carport hinten in der Schattenseite. Ja, tut weh, aber Gott gibt jedem und wenn du Gott bittest, ist er bereit, dir zu geben. Und ist alles eine Sache von Training und nicht umsonst ist Petrus als Säule der Gemeinde, nicht umsonst durfte Paulus die halbe Welt umreisen. Das sind Menschen, die auf dieser Erde alles aufgegeben haben. Und zum Paulus ist mir noch eingefallen, wisst ihr, wie hoch, Paulus war Zeltmacher, wisst ihr, wie hoch Paulus größte Zelt war, das er gebaut hat? Welche Höhe war das ungefähr? Ja, schätz mal. Interessant, wir wissen das gar nicht. Das war Paulus Tagesinhalt, das war sein Job zum Überleben. Trotzdem wissen wir nicht, wie hoch sein Zelt war, denn es interessiert auch niemanden, wie hoch sein Haus ist. Aber alle wissen, was Paulus geopfert hat, um Menschen zu erreichen, die hier auf der Erde elendig verloren gehen. Und das ist das, was ich euch mitgeben möchte, was Petrus hier in seinem Bibelabschnitt zeigt. Mut zu machen, durchzuhalten. Denn in Vers 23, wir sind wiedergeboren aus unvergänglichem Samen. Der vergängliche Same, das wissen wir alle, wir werden sterben. Und ganz krass, wir hatten jetzt ein Beispiel um eine Untermieterin, die hat gefragt, ob sie meine Arbeitsböcke ausleihen darf. Ihre Friseurin wollte was streichen. Ich habe das geliehen. Eine Woche später kriegt die Dinge wieder. Das war vor ganz kurzer Zeit. Und gestern habe ich erfahren, die ist gestorben. Die hat ein Projekt gehabt, die wollte ihr Haus neu gestalten, fängt an und stirbt einfach im eine Schockdiagnose, es ist keine Zeit, die Ärzte haben gesagt, wir machen gar nichts mehr und die ist nicht mehr geschafft zu entlassen, die ist da einfach verstorben. Wir wissen nicht, wann wir sterben, das ist der vergängliche Samen, wir werden jeder einmal sterben, aber wir haben einen unvergänglichen Samen durch den Heiligen Geist, der uns ewiges Leben geschenkt hat. Und zwar, was ist dieser unvergängliche Samen? Es ist Jesus, das lebendige Wort. Alles, was wir durch Gott bekommen haben, ist sein lebendiges Wort und das wird sogar beschrieben als die frohe Botschaft. Jesus, die frohe Botschaft, weil er lebt, dürfen auch wir ewig leben. Und wir haben heute schon einige Begriffe gehört und einige Dinge will ich wiederholen. Wir wissen, dass wir sterben werden, doch bereits jetzt schon das ewige Leben haben durch Jesus, das lebendige Wort, den Friedefürst, den Mittler, unseren persönlichen Erlösern, den Weg, die Wahrheit, die Tür zum ewigen Leben, den Anfänger und Vollender des Glaubens und die gute Nachricht, die wir, du und ich, anvertraut bekommen haben, als Fremdlinge auf dieser Reise, nicht nur für uns durchzuhalten, sondern auf dieser Reise Spuren zu hinterlassen und genau zu wissen, dass wir aktuell nicht zu Hause sind, zeitgleich aber ein Zuhause haben, wo unsere Reise enden wird. Und ich mache dir Mut, halte durch. Vielleicht noch einen Abschnitt zum Schluss. Ich habe noch eine Stelle notiert. 2. Korinther 5. Mal schauen. 2. Korinther 5, 14. 2. Korinther 5, 14 und 15. Damit schließe ich einfach. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, du und ich, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Ganz praktisch, wenn du heute hier rausgehst, lebe dein Leben für den, der mit seinem Leben bezahlt hat, damit du leben kannst. Amen.